Deutschlandfunk, Bücher für junge Leser.
Vor knapp 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Aus diesem Anlass erscheinen einige Jugendromane über die NS-Zeit, aber auch Dokumente, die bisher nicht zugänglich waren. Wir stellen Ihnen heute ein Tagebuch vor, das von den Nazis verübte Grausamkeiten in Polen dokumentiert. Die 15-jährige Mary Berg begann damals im Warschauer Ghetto Tagebuch zu schreiben. Es liegt jetzt endlich auf Deutsch vor. Außerdem spreche ich mit dem Autor Tom Limes über seinen aktuellen Jugendroman. Er thematisiert darin auf zugleich kenntnisreiche und humorvolle Weise Schulversagen. Voll verkackt ist halb gewonnen, heißt das Buch. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Bücher für junge Leser. Am Mikrofon ist Dina Netz. Anne Frank war 13, als sie ihr heute weltberühmtes Tagebuch begann. Mary Berg war 15, als sie anfing aufzuschreiben, was die deutschen Besatzer den polnischen Juden antaten. 12 Tagebücher verfasste Mary Berg zwischen 1940 und 1944 in einer eigenen Geheimschrift. Es gelang ihr, die Bücher nach New York zu schmuggeln. In den USA wurden sie noch vor Ende des Zweiten Weltkriegs veröffentlicht. Mary Bergs Tagebücher waren damit der erste Augenzeugenbericht aus dem Warschauer Ghetto. Dass dieses Dokument der Nazi-Gräuel, verfasst von einer frühreifen, genauen Beobachterin, jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist, das ist erstaunlich. Christoph Formweg hat die Erstübersetzung von Mary Bergs Tagebuch mit dem Titel »Wann wird diese Hölle enden?« gelesen und er setzt sich zunächst mit der editorischen Herangehensweise auseinander.
Susan Lee Pentlin, die Herausgeberin des Tagebuchs von Mary Berg, gibt Rätsel auf. Warum nur, fragt man sich, hat sie das perfekte Nachwort zum Vorwort gemacht? Denn so verspielt sie enorm viel von der möglichen Wirkung des Tagebuchs. Gerade auf jugendliche Leser, die eine hochdramatische historische Situation lieber aus erster Hand nachempfinden wollen. Die 20-seitige Einleitung der Professorin verrät jedenfalls definitiv zu viel vom Inhalt dieses außergewöhnlichen Zeugnisses aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Mehr noch, sie gibt Deutungen vor, statt sie, wie es sich bei mündigen Lesern gehört, nachzuliefern. Sparen Sie sich also das akademische Vorprogramm bitte für hinterher auf, schon deshalb, weil sonst der entscheidende Anreiz zum Weiterlesen verloren geht. Die vollständige existenzielle Ungewissheit, die Mary Berg zwischen 1940 und 1944 zum Schreiben antrieb, sollte auch die des Lesers sein. Vorwissen über die historischen Hintergründe benötigt man nicht. Sie erschließen sich bei der Lektüre. Denn die alltäglichen Beobachtungen der polnisch-amerikanischen Jüdin kreisen um grundsätzliche Fragen. Was Krieg und Besatzung bedeuten, was die Erniedrigung und Entrechtung einer Minderheit. Ihr Tagebuch führt vor, zu was Menschen fähig sind, wenn sie von einem diktatorischen Regime zur Unmenschlichkeit autorisiert werden. Für den Fall, dass ihre Ringbücher in falsche Hände geraten sollten, schreibt Mary Berg ihre Aufzeichnungen in einer selbst erfundenen polnischen Kurzschrift. Der erste Eintrag ist datiert auf den 10. Oktober 1939. Warschau wird gerade von der deutschen Wehrmacht erobert.
Heute werde ich 15. Ich fühle mich sehr alt und einsam, obwohl meine Familie ihr Möglichstes getan hat, um aus diesem Tag einen echten Geburtstag zu machen. Sie haben mir zu Ehren sogar eine Makronentorte gebacken, was heutzutage ein ziemlicher Luxus ist. Ich habe schon so lange nicht mehr Tagebuch geführt. Jetzt ist ein guter Moment, wieder anzufangen. Ich verbringe nämlich die meiste Zeit zu Hause. Alle haben Angst, nach draußen zu gehen. Die Deutschen sind hier.
Mary Berg, Tochter eines reichen jüdischen Kunsthändlers, ist mit ihrer Familie vor dem Kriegschaos in Lodz geflohen. Doch bietet ihnen auch die Hauptstadt Warschau keine Sicherheit. Nach dem Einmarsch von Hitlers Truppen werden die Juden zu Freiwild. Die polnischen Antisemiten profitieren.
Häufige Angriffe durch polnische Rowdies, die jeden jüdischen Passanten verprügeln und ausrauben. Die Deutschen schauen zu und lachen. Die gleichen polnischen Rowdies haben auch die Nazis zu den Wohnungen wohlhabender Juden geführt und am helllichten Tag bei Plünderungen mitgemacht. Proteste haben nichts genützt. Das Gesetz schützt keine Juden.
Die Liste der Verbote wird mit jedem Tag länger, wie Mary Berg im Detail schildert. Nicht einmal Schulunterricht dürfen die Juden ihren Kindern erteilen lassen. Noch aber ist Marys Familie durch ihr Geld geschützt, das Zaubermittel, mit dem sich auch Nazis bestechen lassen. Hinzu kommt die amerikanische Staatsbürgerschaft von Marys Mutter. Sie gewährt Privilegien, solange die USA im Krieg neutral bleiben. Doch die Lage spitzt sich weiter zu, als die Deutschen ein Ghetto errichten. Zeitweilig leben bis zu 500.000 Juden auf engstem Raum zusammen, buchstäblich eingemauert. Mit einer eigenen jüdischen Polizei müssten sie selbst für Ordnung sorgen und den wachsenden Mangel an Nahrung und Brennstoff verwalten. Am 5. Februar 1941 notiert Mary Berg in ihr Tagebuch:
Der Frost malt herrliche Blumenmuster auf die Fensterscheiben. Ich träume von einem Schlitten, der übers Eis gleitet, und von der Freiheit. Werde ich jemals wieder frei sein? Ich bin richtig selbstsüchtig geworden. Einstweilen habe ich es ja noch warm und bekomme zu essen, aber um mich herum herrschen so viel Elend und Hunger, dass ich allmählich ganz unglücklich werde.
Immer öfter schreibt Mary Berg in ihrem Tagebuch über Gewissensbisse. Denn anders als die große Mehrheit der Warschauer Juden kann ihr Vater die Schmuggler noch bezahlen, die durch geheime Tunnel und Mauerlöcher alles Nötige ins Ghetto bringen. Auch beschafft er sich über, wie es heißt, Vitamin B einen Posten als Hauswart, der ihn vor der Zwangsarbeit für die Deutschen schützt. Auf den Straßen der armen Ghettoviertel häufen sich dagegen die erfrorenen Leichen. Der Typhus rafft die ausgehungerten Juden zu Tausenden hin. Mary Berg zeigt sich in ihrem Tagebuch bestens informiert. Durch eigene Erkundungen auf den Straßen, durch indirekte Kontakte zum Untergrund, durch Erzählungen von Freunden. Auch ihre Eltern verheimlichen ihr offenbar nur wenig. Jeder Neuankömmling im Ghetto bringt neue Nachrichten und Gerüchte mit. Darunter erste Hinweise auf eine systematische Judenvernichtung im Osten. Mary beschreibt das Gehörte und Gesehene meist distanziert, als wolle sie die Selbstbeherrschung nicht verlieren. Doch ab und zu bricht ihr Hass hervor.
Die Nazis triumphieren. Kiew ist gefallen. Werden die Deutschen diesen Krieg gewinnen? Nein. Tausendmal nein. Warum werfen die Alliierten keine Bomben auf deutsche Städte? Deutschland muss vom Angesicht der Erde hinweggefegt werden. Ein solches Volk sollte nicht existieren dürfen. Kriminell sind ja nicht nur die uniformierten Nazis, sondern alle Deutsche, die gesamte Zivilbevölkerung, die sich an den Früchten der Plünderung und Morde erfreut, die ihre Ehemänner und Väter begehen.
Wann wird diese Hölle endlich enden? Das Ghetto-Tagebuch von Mary Berg erschüttert nicht nur durch die kalte Menschenverachtung der Nazis. Es bewegt auch durch den Lebenshunger, mit dem die jüdischen Jugendlichen dem Grauen trotzen. Sie verlieben sich, tauschen Pläne für die Zukunft aus, spielen Theater.
Jeden Tag kann man im Kunstcafé in der Leschnowstraße in verschleierter Form Lieder und Satiren über die Polizei, den Ambulanzdienst und sogar die Gestapo hören. Sogar die Typhusseuche ist Gegenstand von Witzen. Es ist ein Lachen unter Tränen, aber es wird jedenfalls gelacht. Das ist unsere einzige Waffe hier im Ghetto. Unser Volk macht sich lustig über den Tod und über die Nazi-Verordnungen. Humor ist das Einzige, was die Nazis nicht verstehen.
Im Juli 1942 separieren die Nazis die ausländischen Juden, darunter die vierköpfige Familie Berg. Sie wollen sie gegen in den USA internierte Deutsche austauschen. Ein monatelanges Warten beginnt, während vor den Gefängnisfenstern die Massendeportationen aus dem Ghetto in die Vernichtungslager beginnen.
Habe ich das Recht, mich zu retten und meine engsten Freunde ihrem bitteren Schicksal zu überlassen?
Fragt sich Mary Berg in ihrer Zerrissenheit. Gewissheit, dass ihre Familie wirklich ausgetauscht wird, besteht allerdings nicht. Nicht für Marys polnischen Vater, nicht für sie selbst, weil sie mit 17 Jahren den Vorschriften zufolge zu alt ist. Außerdem bleiben die Nazi-Bestien, wie sie sie nennt, auch im Gefängnis gegenwärtig. Mary Bergs Tagebuch ist eine endlose Achterbahnfahrt der Gefühle, geschrieben in einer klaren, detailgenauen, schonungslosen Sprache. Entsetzen über die Neuigkeiten von draußen wechselt ab mit nackter Überlebensangst, mit Trotz, Wut und ungläubiger Hoffnung. Das alles aus der Feder einer frühreifen Jugendlichen, die im Gefängnis ihren 18. Geburtstag erlebt.
Christoph Formweg über »Wann wird diese Hölle enden?« das Tagebuch der Mary Berg, Untertitel »Das Mädchen, das das Warschauer Ghetto überlebte«. Maria Zettner hat das Tagebuch aus dem Englischen übersetzt. Es ist im Verlag Orell Füßli erschienen. Diese Rezension können Sie nachlesen unter deutschlandfunk.de/Bücher für junge Leser. Und Mary Bergs Tagebuch ist sicher nicht nur für junge Leser lesenswert. Das nächste Buch wendet sich auch an jugendliche Leser, ist aber etwas gänzlich anderes, ein Jugendroman über Schulversagen. Voll verkackt ist halb gewonnen. Der Titel ist für meinen Geschmack zu reißerisch und auch ein bisschen ungeschickt gewählt, denn um diesen Titel zu verstehen, muss man wissen, dass eine der vier jugendlichen Hauptfiguren ihre Umgebung immer mit völlig deplatzierten Sprüchen nervt. Einer davon ist eben, voll verkackt ist halb gewonnen. Um das zu kapieren, muss man aber halt das Buch schon gelesen haben. Meine Kritik am Titel ändert nichts an der Qualität des Buches. Geschrieben hat es Tom Limes, Autor aus Köln. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Herr Limes, die Jugendlichen in Ihrem Buch, die haben es also voll verkackt und zwar schulisch. Als der Roman einsetzt, stehen sie am Beginn einer Fördermaßnahme, einer Art letzter Chance für Leute, die in der Schule nicht klarkamen. Was für Jugendliche treffen denn da aufeinander?
Ja, es sind Jugendliche, die irgendwie aus irgendeinem Grund am System Schule gescheitert sind, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und es ist immer so, wenn man noch nicht 18 ist in Deutschland und keinen Schulabschluss hat, dann muss man in eine solche Maßnahme rein. Und das ist eine dieser typischen Maßnahmen.
Bevor wir die Figuren jetzt im Einzelnen vorstellen, lesen Sie doch bitte mal den Anfang des Buches. Da erzählt der 17-jährige Julian, wie er den Start in diese Bildungsmaßnahme erlebt.
In ihrem Hoodie, den engen Jeans und Boots, allesamt im Farbton tiefschwarz, sah sie aus wie frisch aus dem schwarzen Block gefräst. Sie saß schräg vor mir im Klassenraum und ich musste sie schon die ganze Zeit immer wieder anstarren. Nicht nur wegen ihres hübschen Gesichts hinter dem schwarzen Fransenpony, sondern auch, weil sie ständig zuckte, als wäre sie mit einer Steckdose verkabelt worden. Zudem schlug sie sich immer wieder in einem Rhythmus, den keiner außer ihr hörte, gegen die Schulter, schnalzte mit der Zunge und ruckte mit dem Kopf. »Hast du Krämpfe oder was?« giftete ein kahlgeschorener Möchtegern-Skinhead neben ihr. »Nix Krämpfe«, mischte sich ein dunkelhaariger, sportlicher Typ in meinem Alter mit Basecap und glitzernden Ohrklunkern ein. »Hey, that's Beatboxing. Hey, check it out!« Er legte die Hände trichterförmig vor den Mund und erweckte damit unfassbar peinlich eine Bassdrum zum Leben. Der Glatzkopf sah aus, als würde er jeden Moment platzen. Das eben noch blasse Mädchen lief knallrot an und ich? Ich lehnte mich kinomäßig zurück und wünschte mir Popcorn herbei. Die ganze Sache hier schien doch um einiges verrückter zu werden, als ich erwartet hatte. Da klopfte der Schlipsträger vorn auf das Rednerpult und funkelte in unsere Richtung. »Bitte können Sie sich noch 5 Minuten konzentrieren«, meldete er sich mit lauter Stimme zu Wort und setzte seine lähmende Eröffnungsrede zu dieser sogenannten Bildungsmaßnahme fort. Eine Pflichtveranstaltung für jemand wie mich, der schon vor der 10. Klasse alles hingeschmissen hatte, aber noch keine 18 war. »Euch erwartet in den kommenden 12 Monaten ein Mix aus Unterricht, speziellem Förderunterricht und Werkstatteinheiten von unseren Pädagogen hier im Maßnahmengebäude. Dazu Unterricht im Kolleg nebenan und ein paar Praktika«, erklärte der Maßnahmenchef mit übertriebener Begeisterung. »Hier bekommt ihr die Chance, doch noch euren Hauptschulabschluss zu machen. Bla, bla, bla.« Ich konnte das ganze Geschwafel echt nicht mehr hören. Dies hier war immerhin meine 7. Einschulung. Oder hatte ich mich verzählt? Das wäre zugegebenermaßen keine Mega-Überraschung gewesen, denn Zahlen und Rechnen war noch nie so mein Ding gewesen.
Ein Ausschnitt aus dem Roman »Voll verkackt ist halb gewonnen« von Tom Limes. Herr Limes, Ihr Buch ist abwechselnd aus den Perspektiven zweier Jugendlicher erzählt. Der eine ist Julian, den wir gerade gehört haben. Der kommt aus guten Verhältnissen und ist eigentlich auch ein kluger Kopf. Er hat aber wohl Probleme mit Dyskalkulie, würde ich denken. Das ja. Wort fällt im Buch gar nicht. Da geht es immer nur um seine Matheprobleme. Und sein Vater hat auf diese Schwäche immer mit Aggression reagiert. So flüchtet Julian sich dann wiederum in Drogen. Und die andere Figur, aus deren Perspektive Sie erzählen, das ist Lisa. Die wurde gerade kurz erwähnt. Das ist das Mädchen mit den Krämpfen. Was genau ist mit ihr los?
Ja, Lisa leidet unter dem sogenannten Tourette-Syndrom. Das ist eine neuropsychiatrische Erkrankung, die gesellschaftlich eigentlich ja mittlerweile ein bisschen bekannter geworden ist und wo man häufig denkt, das sind die Menschen, die irgendwelche obszönen Sachen rufen oder rumbrüllen, was aber nur bedingt stimmt. Das sind nur 10% der Betroffenen, der Rest, der zuckt, der räuspert sich, der ja, hat irgendwelche Ticks, die er nicht unterdrücken kann. Und das ist Lisas großes Problem.
Und dann werden die beiden, Lisa und Julian, zusammen in eine Arbeitsgruppe gesteckt, die ein Projekt, ein gemeinsames Filmprojekt entwickeln soll, mit zwei anderen jungen Männern, mit Tarek und Max. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz, damit wir das vierblättrige Kleeblatt komplett haben. Was ist mit den beiden?
Ja, also Max ist so einer der Schüler, die irgendwie, würde ich sagen, ganz salopp zu schlau für diese Welt sind. Der ist daran gescheitert, dass er einfach super begabt ist und nirgendwo richtig aufgefangen werden konnte und dann auch sehr schnell schon im Grundschulalter die Flinte ins Korn geworfen hat, weil er ständig unterfordert wurde und sich der Schule dann komplett verweigert hat. Und Tarek ist ein eigentlich super ambitionierter, netter, junger Mann aus einer türkischen Familie, der ja einen Traum hat, ein Tortenbäcker zu werden. Und sein Vater leitet aber eine Reifenwerkstatt und möchte ihn gerne in dieser Werkstatt haben. Und das, ja, ist eben auch ein Problem für ihn, sodass er nachher auch aus der Schule rausgeht, weil er ständig nur noch arbeiten soll eigentlich.
Jetzt sind das ganz verschiedene Geschichten. Eine schwere Krankheit, ein Migrationshintergrund, einer, der eher überdurchschnittlich begabt ist, einer kommt aus gutbürgerlichen Verhältnissen, hat aber ein Matheproblem. Sollten die vier auch so eine Art Querschnitt durch das Problemspektrum oder auch durch die Gesellschaft darstellen?
Also ein Querschnitt ist es nicht, weil ich ganz bewusst eigentlich nur Schüler herausgegriffen habe, die eigentlich eine gute oder sehr gute Begabung haben und trotzdem gescheitert sind, weil ich gerade hier auch ein großes Problem sehe, was häufig gar nicht diskutiert wird. Denn es ist möglich, wenn man nicht perfekt ins System passt, wenn eigentlich alles gut aussieht zu Beginn, trotzdem dann auch zu scheitern. Insofern ist es schon ein Querschnitt, aber aus einer etwas gehobeneren Gruppe der Schulversager, sage ich jetzt mal. Sonst müsste man es noch viel größer fassen. Also es sind immerhin rund 80.000 Schüler jedes Jahr in Deutschland, die ohne Schulabschluss auf der Straße sitzen und in solchen Maßnahmen unter anderem landen. Und da gibt es ganz, ganz viele Gründe auch für.
Jetzt sind diese Figuren, wie ich finde, sehr, sehr authentisch gezeichnet. Und ich finde, da spürt man, dass sie genau mit solchen Jugendlichen beruflich schon seit sehr langem arbeiten, also mit Jugendlichen, die Schulprobleme haben. Wie wird denn aus den Lebensgeschichten, die Sie in Ihrem Beruf mitbekommen, dann Literatur?
Also es ist im Laufe der Jahre, seit über 25 Jahren arbeite ich mit Schülern und mit Erwachsenen, natürlich ein Riesenspektrum in mir entstanden, was mir zeigt, was hinter Schwierigkeiten stehen, wie Menschen sich verhalten, was Ursachen nachher für Auswirkungen haben. Wenn ich jetzt Figuren bastel im Buch, dann ist es so, dass natürlich keine dieser Figuren einer realen Figur, einer realen Person entspricht, aber es sind Nuancen aus allen möglichen Erlebnissen, die zusammengebastelt werden von mir, so als würde ich aus Ton etwas formen. Erst ganz grob und dann wird es halt immer feiner. Und die Figuren, ich lege die im Grunde vorm Schreiben schon an, sehr differenziert, auch mit Biografien und mit ganz vielen Eigenschaften. Und dann habe ich so eine grobe Form. Und wenn ich anfange zu schreiben, bin ich aber permanent im Dialog. Und ich gucke, die Figur verhält sich auf eine bestimmte Art. Sie entwickeln eigentlich ein ziemliches Eigenleben über Schreiben. Ich frage mich immer, warum verhältst du dich so? Gibt es da einen Grund für? Und dann justiere ich manchmal wieder nach. Und da ist es für mich natürlich ein Riesenfundus, überhaupt mit vielen Menschen zu arbeiten. Aber auch über meine Arbeit hinaus, jeder Kontakt zum Menschen hinterlässt ein bisschen Spuren auch. Und so, weil ich da sehr neugierig und aufgeschlossen bin und immer wieder versuche, hinter die Fassaden zu blicken, entstehen sehr, ja, sehr, sehr feine Nuancen vielleicht auch.
Diese vier Jugendlichen, die Sie da in diese Projektgruppe stecken, die sind ja wirklich sehr unterschiedlich und müssen erst lernen, zusammenzuarbeiten. Was brauchen Sie, um Ihre Schwierigkeiten zu überwinden, um wirklich ein Team zu werden?
Also das Entscheidende ist ja, wenn Schüler in so einer Maßnahme stecken, dann sind sie zuvor gescheitert. Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, sondern es hat sich über Jahre hinweg angehäuft. Eigentlich sind viele Situationen entstanden, die dann den Schüler scheitern ließen letztendlich. Aber so ein Scheitern, also wenn ich merke, dass ich kontinuierlich in einem System nicht klarkomme oder ein System mir permanent sagt, du bist schlecht, du bist falsch, du gehörst hier nicht hin, vielleicht gar nicht in den Worten, aber vom Gefühl her auf jeden Fall, dann muss ich für mich Strategien entwickeln, damit klarzukommen. Und das kann sein Aggression, Verweigerung, Wut, Trauer, das volle Spektrum. Und das sind letztendlich, hat es sehr viel zu tun mit den Ängsten, nicht richtig dazuzugehören, dazugehören zu können. Und deshalb ist es in meinen Augen auch der Schlüssel, dass den Jugendlichen eine Möglichkeit gegeben wird, diese Ängste zu überwinden, diese Schwelle zu überziehen. Und ich merke das bei mir in der Arbeit eben auch, jeder hat eine Schwelle, über die er rüberkommen muss, eine emotionale Schwelle. Und das steht eigentlich meist im Vordergrund. Die fachlichen Dinge kann man nachjustieren, aber dieses Emotionale ist eigentlich das größte Problem.
Sie schaffen das dann mit Hilfe auch ein bisschen Ihres Lehrpersonals, aber vor allem dadurch, dass Sie untereinander in einen sehr guten, vertrauensvollen Kontakt kommen. Trotzdem, wenn ich überhaupt eine Kritik am Buch hätte, wäre das die am Schluss. Den finde ich ein bisschen rosarot. Da finden am Ende alle so irgendwie ihren Platz. Das erschien mir jetzt nicht so recht glaubwürdig.
Ja, mich freut, dass Sie das rosarot sehen, weil ich habe es eigentlich gar nicht so rosarot gemeint. Es schaffen zwei das Ziel dieser Maßnahme, nämlich einen Abschluss zu schaffen. Und Max schmeißt die Maßnahme, bevor er fertig ist. Und man hat die Idee in dem Buch, dass es in eine gute Richtung geht. Aber ob es wirklich so ist, habe ich bewusst offen gelassen. Ich weiß es selbst nicht. Also ich habe Max länger nicht mehr gesehen. Bei dem Julian ist es ja so, dass er zwar ja doch auch seinen Abschluss geschafft hat, aber eigentlich mehr oder weniger in den Tag hineinlebt. Er wollte eigentlich nur mal von seinem Vater erstmal wegkommen. Also insofern sehe ich es nicht als rosarot, sondern also ich finde, es ist ja in dem Leben eigentlich, wenn man es schafft, in so einen Zufriedenheitsmodus reinzukommen. Also jetzt nicht Abi zu haben, studieren, einen super Job, ganz viel Geld zu verdienen, sondern an einen Punkt zu kommen, zu sagen, so ist gut, also bin ich jetzt im Augenblick zufrieden, dann ist es sehr schön. Insofern ist es rosarot, aber vielleicht nicht aus der Bildungssicht, ne?
Genau, aber irgendwie sind alle zufrieden und haben erstmal das geschafft, was sie sich für den Moment als Ziel genommen haben. Ja. Mehr kann man ja vielleicht auch gar nicht wünschen. Ja. Ich finde, das Besondere an Ihrem Buch ist, und das hat man in der Passage, die Sie am Anfang gelesen haben, auch schon gehört, das liest sich nicht wie ein harter Sozialroman, obwohl das Thema ja so eigentlich ein solches wäre, sondern es liest sich sehr witzig und sehr humorvoll. Also die Dialoge sind komisch, die Figuren sehr selbstironisch meistens. Welche Rolle spielt denn Humor für Sie, Herr Limes?
Humor ist für mich Motor, Lebensmotor. Ich finde Humor wahnsinnig wichtig und wir leben ja in einer Welt, die zum Schreien komisch ist, wenn man bereit ist, das wahrzunehmen. Wenn ich durch die Welt laufe und den Blick wach habe für so kleine Nuancen, die eigentlich irre komisch sind und mich darüber amüsieren kann, habe ich eigentlich ein ganz gutes Leben. Aber es gibt sehr viele Menschen, die laufen nur durch die Gegend und sehen diese lustigen kleinen Begegnungen oder Situationen oder Schnipsel nicht, die nehmen die nicht wirklich wahr. Ich finde, das eine geht nicht ohne das andere und ich habe im Endeffekt jetzt hier ein Buch geschrieben über, ich hätte da auch eine sehr tief traurige Geschichte drüber machen können, was sehr dramatisch ist, aber ich finde, das ist kein Leben. Also das Leben, das hat verschiedene Facetten und für mich ist Humor auf jeden Fall auch, es gibt ja verschiedene Arten von Humor. Für mich ist es schon so eine Trägermasse, um irgendwas rüberbringen zu können und ich mag das sehr, eine sehr humorige Situation plötzlich dann crashen zu lassen, indem irgendwas passiert. Also so ein platter Humor ist jetzt nicht so meins.
Ist kein Schenkelklopfer-Humor,
ja? Genau. Auf keinen Fall. Genau. Aber insofern ist es für mich ganz wichtig, einfach da immer auch ernste Themen mit viel Humor rüberbringen zu können.
Tom Limes über seinen Jugendroman Voll verkackt ist halb gewonnen. Das Buch ist im Arena Verlag erschienen. Altersempfehlung ab 14 Jahren. Die Jugendlichen in Tom Limes Roman lernen, dass man zusammen mehr schafft als allein. Und um die Bedeutung von zusammen geht es auch in Das kleine Wir von Daniela Kunkel. Das ist ein erfolgreiches Bilderbuch. Im Mittelpunkt steht ein kleines, monsterartiges Wesen mit flauschigem grünem Fell und rot-weiß geringelter Nase. Wenn die Freunde Ben und Emma nett zueinander sind, dann wächst dieses kleine Wir und sein grünes Fell wird noch flauschiger. Wenn sie sich aber streiten, dann schrumpft das Wir. Jetzt ist bei Silberfisch ein liebevoll inszeniertes Hörspiel mit Musik dazu erschienen. Mit Matti Krause als kleines Wir.
Ein kleines Wir wie ich kann helfen, dass man viel mutiger ist. Mit mir können Ben und Emma die gruseligsten Ungeheuer bezwingen und die spannendsten Abenteuer erleben. Jetzt erforschen wir das Meer.
Lasst uns ein U-Boot bauen. Eins mit einem großen Fenster, durch das man die Fische und Meerespflanzen sehen kann.
Au ja, dann bin ich wohl der Forscher und zeig dir meine Arbeit.
Nein, wir sind beide Forscher.
Wir sind Forscher und Abenteurer. Los geht's!
Ein Ausschnitt aus dem charmanten Hörspiel Das kleine Wir nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Daniela Kunkel. Die CD ist bei Silberfisch erschienen, empfohlen ab 3 Jahren. Das war's für heute von den Büchern für junge Leser. Im Anschluss folgt jetzt Computer und Kommunikation. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz. Ein schönes Wochenende noch.